Hallo und herzlich willkommen. Du hörst Gut in Beziehung, dein Paartherapie-Podcast. Ich heiße Thorsten. Ich freue mich riesig, dass du mir zuhörst. Heute mit einem ganz interessanten Thema, wie ich finde, nämlich 10 Wege, wie Blame-Shifting deine Beziehung torpediert. Lass uns gleich starten, und zwar damit mit der Frage, die du dir in deiner Beziehung auch immer wieder stellen wirst, nämlich, wer ist eigentlich schuld? Und das ist eine ganz häufige Frage in Streitereien, und meistens geht es dann darum, dass wir auf ein und dieselbe Sache, auf einen und dieselben Vorgang unterschiedliche Wahrnehmungen haben und darüber geteilter Meinung sind, wer denn jetzt wie viel Verantwortung dafür übernehmen muss, dass irgendetwas schiefgegangen ist. Und es ist meist völlig in Ordnung, dass es da unterschiedliche Sichtweisen drauf gibt und dass man das diskutieren könnte. Aber mit ein bisschen Wohlwollen und mit dem Blick nach vorne kriegt man in der Regel die Kuh wieder vom Eis, und dann kann man sich Lösungen überlegen, die dann gut funktionieren. Also, das Kind wurde nicht von der Kita abgeholt. Alles klar, wir müssen besser planen, wir müssen aktiver zuhören. Wir dürfen uns Dinge nicht mehr zwischen Tür und Angel sagen, weil sie dann einfach verloren gehen. Haken hinter, weiter geht's. Und Blame-Shifting ist aber anders. Beim Blame-Shifting geht es darum, dass der Verantwortungsteil für die Dinge, die schief laufen, und das gehört nun mal zum Leben dazu, dass Dinge schief laufen, dass die zu 100% verteilt sind. Das heißt, einer ist komplett alleine schuld und der andere ist komplett unschuldig. Und wenn ich diese Aussagen beim Blame-Shifting aus dem Kontext reise, dann fällt mir auf, dass die für sich genommen komplett absurd klingen. Zum Beispiel, ich hätte dich nie angeschrien, wenn du mich nicht immer auf die Palme bringen würdest. Oder, na klar muss ich dich betrügen, weil du vernachlässigst mich ja total. Ich habe gar keine andere Chance, als fremd zu gehen. Oder, ich musste in deinem Handy rumschnüffeln, weil du immer so geheimnisvoll tust. Und ihr merkt schon, dass es darum geht, Schuld von sich abzuwenden. Und wenn wir uns angucken, wer Blame-Shifting betreibt, dann sind es oft Menschen, die sich selber sabotieren und gleichzeitig emotional nicht so reif sind, um ihr Verhalten und die Konsequenzen, die sich aus ihrem Verhalten ergeben, zu übernehmen. Es ist also ein Bewältigungsmechanismus. Und die Menschen, die Blame-Shiften, die tun das manchmal bewusst und manchmal unbewusst. Und das Problem beim Blame-Shifting ist, es sind immer zwei Seiten da, es gibt immer zwei Menschen beim Blame-Shifting. Und das Problem ist häufig, dass der andere, der zuhört und diesen Blame-Shift abbekommt, sich überzeugen lässt und Argumente übernimmt und zumindest eine Teilschuld auf sich nimmt und anfängt, aus diesem Schuldempfinden heraus, um die Beziehung zu kämpfen. Wir haben in einer der letzten Podcast-Folgen schon über Projektion gesprochen, und auch beim Blame-Shifting findet eine Projektion statt. Ich ertrage meine eigenen Anteile nicht, ich ertrage es nicht, Verantwortung zu übernehmen, und ich stülpe jemand anderns meine Schuldgefühle über. Und die Menschen, die Blame-Shifting abbekommen, die nehmen das häufig eben auch an. Und es geht so weit, dass ich, wenn dann eine Beziehung scheitern sollte, dass sich die Menschen, die mit Blame-Shifting zu tun haben, dass die sich die Schuld dafür geben, dass ihre Beziehung gescheitert ist, weil sie viel zu viel der Verantwortung, die ihm da übergeholfen wird, für sich annehmen. Aber lass uns mal schauen, wie Blame-Shifting denn im Detail funktioniert. Auf Blame-Shifting kann man aus unterschiedlichen Perspektiven schauen. Und zwei möchte ich euch näher bringen. Das eine ist, dass Blame-Shifting ein fundamentaler Attributionsfehler ist. Also wir neigen dazu, die Handlungen anderer auf ihren Charakter zu übertragen. Aber unsere eigenen Handlungen übertragen wir häufiger auf die äußeren Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Also mal angenommen, der Küchentisch bei uns zu Hause ist nicht abgeräumt, dann liegt das, wenn ich auf meine Frau schaue, dann wahrscheinlich daran, dass sie einfach zu faul war, den Küchentisch aufzuräumen. Und wenn mir das Gleiche passiert, dann gab es äußere Umstände, weil das Telefon geklingelt hat oder ich irgendwas anderes Dringendes erledigen musste und das deswegen nicht die Zeit gefunden habe, um das zu machen. Es geht also, wenn es um andere geht, das ist eher der Charakter, und wenn es um uns geht, sind es eher äußere Umstände. Und wenn ich das überspitzt erlebe, dann bin ich beim Blame Shifting. Dann bin ich nie schuld an dem, was passiert, weil es immer äußere Umstände sind, die nicht in mir und nicht in meinem Charakter liegen. Eine zweite Perspektive, und die habe ich gerade schon angesprochen, das ist die Projektion. Also die Abwehr von Dingen, die uns ängstigen, aber die irgendwie auch in uns selbst liegen. Und wir nehmen diese unakzeptablen Gefühle und Eigenschaften, die nehmen wir aus uns heraus und die versuchen wir anderen Menschen zuzuschieben. Und beides sind Abwehrmechanismen und beide Perspektiven deuten darauf hin, dass wir ein mangelndes Verständnis für unsere Gefühle und Emotionen haben und dass es deswegen schwerfällt, Verantwortung zu übernehmen für die Dinge, die wir tun. Wenn du dir jetzt Gedanken darüber machst, ob Blame Shifting vielleicht eine Rolle in deiner Beziehung spielen könnte und ob dein Partner jemand ist, der das betreibt, dann lass uns mal schauen, wie sich das gestaltet im Beziehungsleben. Also hier ein paar Dinge, ein paar Methoden, die bei dir die Alarmglocken schrillen lassen sollten. Zum Beispiel werden in der Diskussion deine Gefühle kleingeredet oder als falsch dargestellt. Das heißt dann, du reagierst komplett über, du bist zu sensibel, das bildest du dir alles nur ein. Und auch hier ist das Ziel, ich bin nicht schuld, sondern deine Gefühle und deine Argumente, die sind falsch. Eine weitere Methode ist, dass derjenige, der Blame Shifting betreibt, in der Opferrolle aufgeht. Also ich bin nur wegen dir so, alles was ich tue ist deine Schuld, schau doch mal, was du mir eigentlich antust. Um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, natürlich gehe ich fremd, du schenkst mir überhaupt keine Aufmerksamkeit, du vernachlässigst mich komplett. Früher hast du dich gekümmert und mich auf Händen getragen, aber jetzt bist du immer nur noch bei den Kindern oder telefonierst stundenlang mit deiner besten Freundin und ich bin dir eigentlich komplett egal. Und wenn jemand, der Blame Shifting betreibt, in die Opferrolle geht, dann geht es meistens um die Charaktereigenschaften oder das schlechte Timing von dem Gegenüber. Der ist dann derjenige, der mit dem irgendetwas nicht in Ordnung ist. Eine weitere Methode vom Blame Shifting ist, wenn man erwischt wurde, es einfach umzudrehen. Wenn du also deinen Lieblingsmenschen beim Sexting mit anderen Menschen erwischt, also dabei erotische Texte mit anderen Menschen im Chat zum Beispiel auszutauschen, dann wurde dieser Fakt, dass sowas vorgekommen ist wie Sexting, gar nicht besprochen, gar nicht beachtet, sondern es wurde zum Gegenangriff übergegangen und dann kriegst du Vorwürfe wie, ich kann jetzt noch nicht mehr in Ruhe Nachrichten schreiben oder du kontrollierst mich total und schnüffelst mir hinterher, und dann wird dieser Teilaspekt so hervorgehoben, dass alles andere hinten runterfällt. Und natürlich findet Blame Shifting nicht nur zu Hause in den eigenen vier Wänden statt, sondern eben auch in den öffentlichen oder halböffentlichen Raum, dann wenn man sich mit Familie oder mit Freunden trifft. Und dann ist Blame Shifting häufig so, dass es ins Lächerliche gezogen wird oder dass so getan wird, als wäre es witzig oder ironisch gemeint. Auch wenn allen anderen im Raum klar ist, dass es so nicht gemeint war, aber es reicht, um sich dahinter verstecken zu können. Und der Vorwurf, der dann häufig kommt, ist, ach, du hast ihm keinen Humor oder du verstehst ihm meine lustige Seite nicht oder du bist viel zu sensibel. Das sind dann so die Punkte, die häufig im Nachhinein, wenn man versucht, Blame Shifting aufzudecken oder nochmal ins Gespräch zu gehen, das sind die Dinge, die man dann da hört. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso machen Menschen sowas? Ein Teil haben wir schon erklärt, wir haben über Attribution gesprochen und über Projektion gesprochen. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dann gibt es so eine innere Leitstimme, die uns hilft, Situationen zu meistern. Und diese Stimme, die entwickelt sich in unserer Kindheit und die besteht meistens, also Einflussfaktoren für diese Stimme, das ist unser Temperament, das sind unsere frühen Kindheitserfahrungen und Bindungserfahrungen und das sind das Wertesystem, das wir übernehmen und das dann irgendwann auch unser eigenes wird. Und es hat in der Regel zur Folge, dass wir sowas wie ein inneres Gewissen entwickeln. Also es gibt eine innere Stimme, die mir sagt, ich habe alles richtig gemacht, wenn Situationen mir gut gelungen sind. Und sie tut aber auch das Gegenteil, wenn ich etwas tue, das unangebracht oder unangemessen ist. Und jetzt gibt es Menschen, bei denen ist diese Stimme nicht gut entwickelt. Narzisstische Menschen zum Beispiel oder Menschen, die sehr kontrollbedürftig sind. Denn die haben keine gesunde innere Leitstimme. Und die innere Stimme, die diese Menschen hören, die ist hart und kritisch und abwertend und perfektionistisch. Und weil die so hart und perfektionistisch ist, ist es ganz schwierig, Schuld anzunehmen und Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut und sagt. Und der Abwehrmechanismus, der dann entsteht, ist, dass ich all das, was da an Kritik kommt und was ich innerlich gar nicht aushalten kann, weil es sich so hart anfühlt für mich, weil es so ein vernichtendes Urteil über mich bringt, dass ich dann als Abwehrmechanismus dazu neige, diese Schuld und die Verantwortung für das, was passiert ist, abzugeben an die Menschen um mich herum. Und diese Strategie, die schützt eben auch davor, in Selbsthass zu verfallen, in Schuldgefühlen zu ertrinken oder einfach eine immense Menge an Scham zu fühlen. Und wenn wir jetzt von den Menschen, die Blame-Shifting betreiben, auf die Seite wechseln, der Menschen, die Blame-Shifting abbekommen, dann können wir uns mal die 10 Dinge anschauen, die passieren, wenn Blame-Shifting Raum in Beziehungen hat. Erstens, du fängst an zu glauben, dass alles deine Schuld ist. Also da ist jemand, der dir immer Schuld überhäuft, der immer darauf abzielt, dass du im Unrecht bist und irgendwann fängst du an, das zu akzeptieren und die Schuldfrage zu klären, indem du sagst, okay, dann bin halt ich derjenige, der schuld ist. Und klar, das verringert dein Selbstvertrauen und schädigt dein Ego. Und natürlich kommt es als zweites zu Kommunikationsschwierigkeiten zwischen dir und deinem Partner. Denn diese Schuldabwehr, die macht Kommunikation schwieriger, die macht den Abstand zwischen euch größer. Und jeder Versuch, mit deinem Partner zu kommunizieren, führt dazu, dass du dich irgendwie ungerecht behandelt fühlst. Und wenn sich das fortsetzt, dann sind wir bei Nummer 3, dass du anfängst, Angst zu haben, Entscheidungen zu treffen. Weil Entscheidungen zu treffen bedeutet, hinterher auch für Dinge gerade stehen zu müssen. Du hast jetzt schon ein geringeres Selbstvertrauen und du befürchtest, wenn du eine Entscheidung triffst, dass du dafür kritisiert werden wirst von deinem Partner oder von deiner Partnerin und deswegen verzichtest du lieber darauf. Und es fängt mit großen Entscheidungen an und es hört mit kleinen Entscheidungen auf. Solche einfachen Fragen wie, was essen wir heute zum Abend? Das sind Sachen, die du dann nicht mehr alleine entscheiden möchtest, sondern lieber auf die Entscheidung deines Partners wartest. Und das verringert nicht nur weiter dein Selbstvertrauen, sondern es schränkt auch deine Freiheit und deine Unabhängigkeit ein. Und natürlich, Punkt Nummer 4, leidet auch eure Intimität dabei. Der Abstand zu deinem Partner wird immer größer, du ziehst dich zurück und natürlich leidet damit auch die Intimität zwischen dir und deinem Lieblingsmenschen. Nummer 5. Du siehst dich nicht mehr als Team oder du siehst euch nicht mehr als Team. Und du fängst an, Hoffnungen, Träume, Ängste für dich zu behalten und auch alles Organisatorische machst du lieber alleine, weil du weißt, dann ist es erledigt und es läuft irgendwie so, dass du dich am liebsten nicht austauscht über die Dinge, die anstehen oder die dich bewegen. dann sind wir bei Punkt Nummer 6, nämlich, dass du weiter oder stärker dabei bist, deinen Partner zu meiden. Das heißt, du fängst an, länger zu arbeiten, dich eher mit Freunden alleine zu treffen. Du suchst Orte auf, die dir gut tun, in denen du keine Kritik abkriegst. Und die Distanz zwischen dir und deinem Partner oder deiner Partnerin wird eben noch größer. Nummer 7. Das, was sich die ganze Zeit schon durchzieht, ist, dein Selbstwertgefühl sinkt. Du fängst an deinen eigenen Fähigkeiten zu zweifeln. Du stellst dich selbst mehr in Frage. Und du fängst an, deinen Partner ein Stück weit auf ein Podest zu heben. Und ihr begegnet euch nicht mehr auf Augenhöhe, sondern du bist in einer eher unterlegenen Rolle gefangen, dass dein Selbstwertgefühl nur noch weiterdrückt. Nummer 8. Der Raum für positive Gespräche, für Gespräche, die dich aufbauen, die dir etwas bringen, der wird immer und immer kleiner. Und manchmal ist er so klein, dass er nur noch für negative Kommunikation reicht. Nummer 9. Die Einsamkeit nimmt zu. Denn dein schrumpfender Selbstwert und deine fehlende Unterstützung, die führen dazu, dass du dich einsamer fühlst, dass du dich weiter zurückziehst, auch aus deinem Freundeskreis zurückziehst, und du übernimmst immer mehr dieses Narrativ von dem Blameshifter, dass du diejenige bist, die versagt oder es einfach nicht gebacken kriegt im Leben. Und Punkt Nummer 10, am Ende dieser Kette, dann bist du da, dass du sagst, okay, ich ergebe mich in mein Schicksal, ich übernehme dieses Narrativ, dass ich schuld bin, dass ich nichts kann, dass ich alles falsch mache. Und das ist dann schon eine Form von Missbrauch, die man hier ablesen kann. Und ihr seht vielleicht an diesen 10 Punkten das Blame-Shifting, dass es wirklich nicht darum geht, zu schauen, wer hat welchen Anteil oder was ist schiefgelaufen oder wie groß ist mein eigener Anteil, was muss ich selber verändern, sondern es geht darum, jemanden die komplette Schuld überzuhaufen und ein schwarz-weißes Bild zu zeichnen. Und das kann nicht gesund sein, das kann in Beziehungen auch nicht gut gehen. Und das bedeutet, wenn wir jetzt darauf schauen, was du denn tun kannst, wenn du mit einem Blameshifter oder einer Blameshifterin zusammen bist, dann geht es ganz, ganz viel um Selbstschutz. Und dieser Selbstschutz, der besteht erstmal aus einem ganz großen, dicken, fetten Nein. Ich nehme deine Schuldzuweisung nicht an. Ich sehe gegebenenfalls meine Anteile, aber dieses schwarz-weiße Bild, diese 100% Schuldzuweisung, das ist nicht meins. Da gehe ich nicht mit. Und alle Reaktionen, die auf dieses Nein folgen, die gehören meinem Partner und nicht mir. Auch das muss mir bewusst sein. All das, was dann kommt an Kritik, an alten Kamellen, die herausgekramt werden und so weiter, das sind Dinge, die meinen Partner betreffen. Das ist der Abwehrmechanismus von meinem Lieblingsmenschen. Das bin nicht ich. Auch das gehört dazu, das zu erkennen, das für sich anzunehmen. Und wenn man diesen ersten Schritt gegangen ist und man zu seinem Nein steht und erträgt, dass der andere so reagiert, wie er reagiert, dann geht es ums Verstehen und ums Helfen. Helfen heißt erstmal, und das ist dieses Nein, das heißt erstmal dieses Schuldspiel, das dein Partner oder deine Partnerin spielt, nicht mitzuspielen. Und Helfen bedeutet dann, eine Hand zu reichen und zu sagen, ich verstehe dich, ich verstehe, dass es dir schwerfällt, deine Anteile zu sehen, und lass uns versuchen, eine Lösung zu finden, die dich nicht frustriert. Da muss das Signal drin sein, dass du auf der Seite des Blameshifters stehst. Dass es nicht darum geht, Schuld zuzuweisen, sondern dass es darum geht, Lösungen zu finden. Und mit so einem klaren Nein fällt es dir vielleicht auch leichter zu sehen, dass das, was dein Gegenüber dort macht, dass das ein Abwehrmechanismus ist. Und wenn du diesen Abwehrmechanismus verstehst, dann fällt es dir vielleicht auch leichter, Empathie zu üben, zu verstehen, was da gerade passiert in deiner Beziehung und dann vielleicht auch empathischer auf dein Gegenüber zuzugehen. Und all das, das steht und fällt mit deinem klaren Nein zu einer hundertprozentigen Schuldzuweisung. Deswegen ist meine Aufforderung an dich, das Spiel nicht mehr länger mitzuspielen, sondern auszusteigen, dabei empathisch zu bleiben, dir selbst etwas Gutes zu tun und zu sagen, ich steige da jetzt aus. Das Zusammenleben mit Menschen, die Blame-Shifting betreiben, ist eine echte Herausforderung. Und ich glaube, man kriegt die nur gelöst, wenn man die Mechanismen versteht, die dahinter stehen. Und wenn man verstanden hat, dass das, was da passiert, dass das ein Abwehrmechanismus ist, weil man selbst sonst so hart mit sich ins Gericht gehen müsste. Mich würde riesig interessieren, ob Blame-Shifting ein Teil in deiner Beziehung ist. Und dann würde mich brennend interessieren, wie du damit umgehst. Was sind deine Strategien, um jemanden, der mit Blame-Shifting unterwegs ist, in seine Schranken zu weisen? Ich freue mich, von dir zu hören. Wenn du mir eine Antwort auf diese Frage geben möchtest, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail. Die Infos dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Es grüßt und winkt dein Thorsten.